Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen.
Ja, Bianca, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist und im Podcast Trauergeschichten hier vom Trauerraum die Geschichte von Fabian erzählen möchtest. Fabian hat sich vor einem Jahr suizidiert. Sagst du das so? Er hat sich suizidiert?
Ja.
Das ist auch dein Begriff, so wie du das...
Ja, oder er hat sich entschieden, das Leben zu verlassen. Also ich bin da... Mit den Worten, die es so gibt, war ich vorher natürlich nicht so vertraut.
Ja.
Aber ich finde, alles, was es so an Alternativen gibt, ist eigentlich nicht passend, nicht sinnvoll. Also wenn man sagt, Selbstmord, mein Sohn ist kein Mörder.
Genau.
Er hat sich auch nicht selbst gemordet, sondern
genau.
Er konnte das Leben nicht mehr aushalten.
Genau.
Ja.
Und so ist es. Okay, dann bin ich auch bei deiner Wortwahl. Das ist doch schön. Genau, das war vor einem Jahr.
Ja.
Da war er 17?
16.
16.
16 Jahre alt.
Okay, war er 16. Ja, okay. Und ihr habt dann viermal hier die Aufbahrung gemacht.
Ja.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Ja.
Wart ihr nachmittags hier für ein paar Stunden.
Ja.
Den Sarg angemalt. War so ganz schön. Der Freitag hätte auch noch sein können. Dann habt ihr aber als Familie entschieden, okay, vier Tage ist eine gute Dosis sozusagen oder so ist es okay für euch. Und dann wart ihr bei der Einäscherung dabei in Pferden und habt dann eine große Feier in der Bohlehalle gemacht in der Überseestadt, wo er sehr aktiv war und immer, wo das so ein Stück so sein Zuhause war oder so. Genau, ich habe jetzt ein paar Stichworte gesagt. Magst du mal erzählen, wie das so war für dich, als was du erfahren hat, dass er sich suizidiert hat? Wie so ein bisschen vielleicht die Vorgeschichte, einen kleinen Teil, wenn du magst.
Ja, gerne. Ja, also Fabian war 16 Jahre alt und war seit 2 Jahren offiziell, aber ich denke eher seit 3 Jahren im Grunde, in so einer Depression gefangen. Er war ein sehr besonderer junger Mann und das sagt wahrscheinlich jedes Elternteil von seinem Kind, aber das ist tatsächlich auch was wir immer gespiegelt bekommen haben und auch im Nachgang also ganz klar zu spüren bekommen haben von den Menschen drumherum, von seinen Freunden. Und ja, also er war eben sehr klug, sehr warmherzig, sehr praktikabel veranlagt, ein bisschen hibbelig, ein bisschen sehr fühlig. Der hat immer sehr stark mitbekommen, was in seinem Umfeld los ist, hat das auch als Kind eben schon sehr stark gezeigt, war sehr hilfsbereit, sehr hatte schon starke Werte. Also auch schon so mit 10, 12 Jahren wusste der für sich irgendwie, was er möchte, was er sich wünscht, was ihm wichtig ist, was er ungerecht findet und hat eben ist diesen Empfindungen auch nachgegangen. Wahnsinnig interessiert, wissbegierig, unheimlich freundlich und verbindlich, ganz verbindlich. Und ja, eigentlich immer ein bisschen zu erwachsen. Das ist also was man auch schon ja in der frühen Kindheit gemerkt hat, dass er war so vernunftsbegabt und eigenständig, wollte immer alles selbst tun und konnte das eigentlich auch überhaupt nicht haben, wenn jemand was für ihn tun wollte. Also ich hatte eigentlich von der ersten Minute, als ich dieses Kind im Arm hielt, wusste ich, ich habe da einen ganz besonderen Menschen vor mir. Und so habe ich auch versucht, ihn zu begleiten. Er hat noch eine Schwester, die 4 Jahre jünger ist. Also die ist jetzt 13 und Fabian wäre im November 17 geworden. Ja, und er war aber so ganz, also für mich war er so mein ganz pflegeleichtes Kind. Genau, sein Vater, den gibt es natürlich auch noch. Mit dem lebe ich aber schon seit... 3 Jahren fast nicht mehr zusammen. Wir sind inzwischen auch geschieden. Die Kinder haben das im Grunde mit der Trennung auch ganz gut geschafft. Zumindest sah es so aus. Es zeigte sich dann, dass Fabian das wahrscheinlich nicht so gut geschafft hat. Aber durch seine Fühligkeit, durch sein sich verantwortlich fühlen und so weiter, hat er, glaube ich, viel mitgetragen, ohne dass... dass mir das so deutlich geworden ist, weil er auch schon sehr reflektiert war, sehr gut darüber sprechen konnte, Ja, und er hat auch so sein Leben geführt. Also er war sehr technikinteressiert, hat sich selbst auch Programmieren beigebracht, hat schon mit 12 hatte der schon einen YouTube-Kanal und hat über seine Spiele da gesprochen, die er gespielt hat, Minecraft zum Beispiel. Und ja, war da eben auch sehr talentiert, unterhaltsam, kommunikativ. Ja, und als er so mit 12 in die Pubertät kam, auch schon eine Weile drin steckte, da merkte man so eine Schwermut. Und dann kam eben auch Corona natürlich. Ah. Dieses viel mit sich sein und so weiter, das war im Grunde nichts für ihn. Ah. Also man hat schon gemerkt, dass er drunter leidet. Ich habe auch versucht, das ein bisschen aufzufangen zu Hause, so wie das ja auch vielen Eltern gegangen ist in der Zeit. Ja, ich habe im Laufe meiner eigenen Lebensgeschichte herausgefunden, dass ich ADHS habe, also mit dieser Veranlagung unterwegs bin. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil es jetzt medial auch oft so scheint, als ob das ein besonderer Club ist. Aber ich glaube, wenn man es sich aussuchen kann, möchte man in dem Club nicht sein. Und genauso ist auch mein Sohn davon betroffen. Und da ist eben die Veranlagung zu Depressionen, die Neigung dazu, die ist deutlich ausgeprägt. Also da gibt es auch Studien zu. Fabian hat im Grunde ja immer versucht, dann so zurechtzukommen, aber es zeigte sich schon, dass der eben so dauerhaft niedergedrückt war. Und 2022 haben sein Vater und ich dann entschieden, dass wir uns räumlich trennen. Also wir waren im Grunde auch schon länger kein Paar mehr. Die Kinder wussten das, die haben das gut mitgetragen. Wir haben das so als WG noch ein bisschen versucht aufrechtzuerhalten. Und 22 bin ich dann ausgezogen und mein Sohn hatte sich entschieden, beim Papa zu bleiben. Also es war so ein bisschen, hatte auch so den Wunsch, dem Papa nah zu sein und hat das mit mir auch irgendwie total erwachsen schon besprochen und hat gesagt, ja, ich bin 14, ich kann das eh jetzt selber entscheiden. Und es war für mich so ein kleiner Herzbruch, weil ich mit ihm wirklich eine gute, nahe Beziehung hatte. Und also trotz aller Quereleien, die man natürlich im Alltag hat als Mutter und Kind, haben wir uns gut verstanden. Wir konnten uns gut streiten, aber auch schnell wieder vertragen. Und ja, und seine Schwester hatte sich fürs Wechselmodell entschieden. Und das lief dann darauf hinaus, dass wir natürlich eine neue Beziehung irgendwie zu gestalten hatten, auf allen Seiten. Und Fabian kam mich aber regelmäßig besuchen, also mal angemeldet, mal unangemeldet und festen Termin pro Woche hatten wir immer, wo er dann so frühen Abend kam und dann haben wir zusammen eine Serie geguckt. Wir sind beide große Fans von Game of Thrones gewesen und haben das miteinander geschaut. Und ja, dann gab es ein Abendessen. Wenn die Schwester bei mir war, war die Schwester natürlich auch noch dabei. Mein Partner, den ich dann inzwischen hatte, den gab es auch. Und ja, die beiden hatten auch ein ausnehmend gutes Verhältnis, haben viel miteinander gemacht, sind zusammen in die Boulderhalle gegangen. Ja, und dann sagte Fabian aber in diesem Sommer 22, Mama, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich kann nicht mehr. Und dann zeichnete sich das so ab, dass er eben unter ganz schweren Stimmungsschwankungen litt, oft sich auf den Boden legte, weinte, ja, nicht mehr aufhören konnte zu weinen und dann haben wir erstmal überlegt, was machen wir, um das abzusichern. Ja, und dann haben wir so die Lösung entwickelt, dass er kommt, wenn es ihm nicht gut geht. Das heißt, also er hatte sozusagen Freifahrtschein, der konnte sich immer melden und egal wo ich war, ich habe alles stehen und liegen lassen. Fabian kam, oft legte er sich einfach auch nur dann aufs Sofa oder bei mir auf den Fußboden, er war immer so ein Teppichlieger und hat da einfach gelegen und gewartet und hat gesagt, nee, mach dein Kram, mach irgendwas so, mir hilft das, wenn du einfach bei mir bist, wenn ich höre, da ist jemand. Und dann rappelte er sich manchmal nach einer Stunde oder so wieder auf und dann war gut und dann hat er sofort gefragt, gibt's was zu essen? Und dann hat er was gegessen und dann ging er wieder. Und eine Zeit lang ging das auch so. Und ja, es ist sehr schwer im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich in Bremen Hilfe zu bekommen. Alle sind überlaufen, auch in anderen Städten ist es sicherlich nicht anders. Und dementsprechend habe ich mich dann bemüht und wir hatten Glück in Anführungszeichen. Also es war ein bisschen so, dass wir dann in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis anlanden konnten. Ja, und einfach gesagt, ja, ne, mein Sohn braucht Hilfe und ich vermute bei ihm ADHS. Ich habe das selber auch. Ich bin gerade auch auf dem Weg, mir eine offizielle Diagnose zu holen. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Und dann ging das so los. Fabian ging dahin, es gab Testungen, es gab Gespräche. Und irgendwann sagte Fabian zu mir, als ich ihn dann von einem Termin abholte, Mama, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, die verstehen mich nicht richtig. Die sagen immer, ich muss mich mehr von meinen Eltern distanzieren und so. Das ist doch aber gar nicht mein Problem. Und da zeichnete sich schon ab, dass er dann mitmachte, aber eigentlich sich nicht mehr öffnete.
Okay.
Und ich glaube, das war fatal. Mhm. Der Weg ging dann so weiter. Es dauerte alles auch furchtbar lange. Also und im Jahr darauf, also 23 im Sommer, da war er also schon ein ganzes Jahr noch in diesem Zustand rumgelaufen. Mhm. Wir hatten dann zwar gesagt bekommen, ja, er hat ADHS, und aber da ist vielleicht auch noch was anderes, und Depression stand dann so im Raum, aber es war alles nicht so ganz deutlich kommuniziert. Und dann hieß es, ja, er sollte in eine Verhaltenstherapie gehen. Das könnten die halt nur so alle 3 Wochen dort leisten in der Praxis. Und wir sollten eine Verhaltenstherapeutin suchen. Und dass er dann eben auch eine Medikation bekommen könnte, die ihn unterstützt. Ja, und dann am 10. August 23 gab es so einen ersten Versuch, dass er sich das Leben nehmen wollte. Ich war unglücklicherweise selbst nicht vor Ort. Er ist aber zu meinem Partner gegangen am späten Abend und hat gesagt, halt mich fest, pass auf mich auf, bitte. Ich tue mir sonst was, ich wollte mir was tun. Der ist dann aber nicht näher darauf eingegangen. Mein Partner hat ihn erstmal eingefangen, auf ihn aufgepasst und hat mich dann kontaktiert. Und ich habe das früh morgens um 5 oder so gelesen. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, wo ich war, bin los. Und kam nach Hause, hat mich mit meinem Partner abgelöst, und ja, mein Sohn schlief noch, und dann wurde er so halb wach und zog mich so aufs Sofa und sagt, oh Mama, gut, du bist da, und drehte sich um und schlief weiter, war also komplett erschöpft. Und kurz darauf wachte er auf und war wie von einer Tarantel gestochen, stand auf, guckte mich an mit großen Augen und sagt, was machst du denn hier, du bist doch gar nicht hier. Ja, ich habe gehört, dass es dir nicht gut ging, klar bin ich da. Und hat er fast wie so ein bisschen abwehrend reagiert und hat gesagt, ja, Mama, hier stimmt doch, also ne, ist doch alles okay, du musst doch gar nicht hier sein, und hat das so runterspielen wollen. Ich habe ihn dann aber dazu gekriegt, dass wir die Praxis, in der er zuvor behandelt wurde, aufsuchen. Ja, und da war dann so das Ergebnis, nee, das ist ja alles okay, der hat ja jetzt nichts mehr, ist wieder stabil, wir können nichts machen. Und ich habe halt wirklich die Ärztin gefragt, was kann ich denn tun? Worauf muss ich denn achten? Das ist doch nicht richtig, hier stimmt was nicht. Nein, das ist okay. Und ich habe jetzt mit ihrem Sohn einen Überlebensvertrag gemacht. Mhm. Und ich wusste schon, dass ihm das nichts bedeutet. Also ich kenne mein Kind einfach. Und er ist dann aufgestanden und mit mir raus. Und dann nimmt er diesen Vertrag, zerknüllt den und schmeißt ihn so hinter sich über die Schulter und sagt, ja, was soll der Quatsch denn? Und ich habe natürlich versucht, noch mit ihm zu sprechen, aber er war in erster Linie wütend auf mich, dass ich ihn in die Arztpraxis gebracht habe. Und ich dachte mir, okay, das halte ich aus. Kurz darauf kam er dann zu einer Therapeutin, die einen Platz frei hatte. Und nachdem er da 3-mal war, kam er abends zu mir und hat meinem Partner und mir gesagt, mir geht's gut, ich brauche nicht mehr zur Therapie. Und dann habe ich gesagt, da stimmt aber was nicht. Und auch mein Partner war sehr misstrauisch und hat ihm gesagt, naja, so von stabil und wieder gut gehen kann man vielleicht in 6 Monaten sprechen, aber die ist jetzt so lange so schlecht gegangen, es hört ja nicht einfach auf. Jetzt rückblickend weiß ich, dass er ja im Grunde da schon den Entschluss getroffen hat, dass der Suizid für ihn ein echter, realer Ausweg ist. Und er hat dann in diesem Gespräch auch irgendwann aufgegeben und hat gesagt, ja, Mama, ich weiß, ich werde dich nicht überzeugen. Ich weiß, du kriegst immer alles mit, aber ich sag dir was, das ist mein Weg und ich werde den gehen. Mhm. Und da wusste ich, okay, das ist nicht zu diskutieren. Mhm. Ganz eindeutig. Mhm. Ja, und dann die nächsten Wochen waren so, dass man dachte, ah ja, es geht ihm besser, also er konnte wieder... hatte Schlafstörungen, wie das ja auch viele depressive Menschen haben. Dieses Maskieren gehört natürlich ein bisschen dazu. Das konnte er bei mir nur bedingt. Ja, und er hat dann gesagt, es geht ihm okay und es geht. Oder ach, ich habe mal schlecht geschlafen, aber er ging zur Schule. Hatte auch einen Schulwechsel inzwischen hinter sich. Eine tolle Schule, die auch ein bisschen besser zu ihm passt. Der war vorher auf einem Gymnasium in Bremen, wo es eben auch sehr stark um Leistung ging. Mhm. Ja, und ich war ganz glücklich damit, dass er, also er konnte diese Leistung bringen, aber das kostete ihn unheimlich viel. Ja, es fiel halt so auf, dass er halt sehr schlecht über sich sprach, dass er sich so abwertete, dass er Komplimente nicht mehr annahm, so ein bisschen wie abgeschnitten. Also ich fühlte ihn nicht mehr so doll in Kontakt, wie ich das kannte. Aber dann denkt man, naja, das ist die Pubertät. Es gab dazwischen halt auch immer so Dinge, dann brachte er Freunde und Freundinnen mit zu mir nach Hause, die saßen bei mir auf dem Sofa, da wurde offen über alles gesprochen. Da habe ich gedacht, naja, dann ist ja alles in Ordnung, wenn er noch kommt und so seine Freunde auch mitbringt. Und ja, wir hatten auch zwischendrin ganz normal Spaß. Wir sind bouldern gegangen, wir haben sind Kanufahren gewesen. Also so Dinge, die wir einfach sonst auch gemacht haben. Und es gab diese Momente der Verbindung immer noch. Und er hatte auch inzwischen Medikamente bekommen, probeweise, die seinen ADHS regulieren sollten. Und da ging es ihm auch anders von. Und er hatte mir auch einmal noch so eine ganz ausführliche Sprachnachricht geschickt, wie sich das jetzt anfühlt und dass er eigentlich auf einem guten Weg ist. Das war so Anfang Dezember. Wir hatten dann, kam noch Weihnachten, dann hatten wir auch Heiligabend noch ganz schön verbracht und er kriegte dann, sagte schon, er wünscht sich nichts, das fiel schon so auf, er wünscht sich nichts zu Weihnachten. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, junger Mann, die haben ja immer Wünsche, so. Naja, und dann haben wir überlegt, was können wir ihm Gutes tun und haben mit mehreren zusammengelegt und haben ihm ein so ein Fingerboard geschenkt, was er, wo er Boulder-Griffe dran üben kann. Das ist auch eine etwas teurere Angelegenheit und er packte das auch aus und guckte ganz groß und schaute und war mal ganz still und guckte so andächtig und starrte das an und sagt, das gibt's doch nicht, das habt ihr mir geschenkt. Und ja, klar, ne, wir wollen ja, dass du deinen Interessen nachgehen kannst und es ist schön, wenn du dich freust. Und ja, aber ich habe euch doch gesagt, ich will nichts haben und hat so fast schon ein bisschen patzig reagiert. Dann habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt los? Also, merkwürdig. Im Nachhinein guckt man anders darauf. Ich merkte, ich kriegte das Jahr auch nicht so richtig abgeschlossen. Ich bin sonst immer so ein Mensch, der im Dezember, gerade Ende Dezember, auch sehr empfänglich ist für alles, was so vor sich geht. Und ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist hier nicht fertig. So bin ich eigentlich aus dem Jahr gegangen. Es war für mich sehr ungewöhnlich. Ich bin sonst immer sehr klar, auch mit dem, was so kommt. Ja, und im Januar habe ich dann meinen Sohn noch einmal zu einer Verabredung getroffen, zum Bouldern, mit meinem Partner auch zusammen. Und er wollte unbedingt auch uns Sachen zeigen. Ja, und im Endeffekt war das dann eine ganz komische Verabredung. Er war ganz patzig, aggressiv, auch mir gegenüber. Also könnte man denken, ja, ist altersgerecht. Aber ich dachte, und ich sagte es auch, irgendwas stimmt hier nicht. Und er kam noch mit zum Essen, aß aber nichts, hatte auch wahnsinnig Bauchschmerzen. Und es war ein bisschen so, als wäre er gar nicht mehr richtig da. Und wir haben das dann am nächsten Tag, mir lag das noch so auf der Seele, geklärt ein bisschen. Und es zeigte sich, oh, irgendwas stimmt nicht. Weil er auch so eine merkwürdige Erklärung für sein Verhalten brachte, wo ich dachte, das ist komisch. Also er hat mir dann gesagt, so, es tut ihm leid, er wollte nicht, dass ich das abkriege. Er müsste eigentlich von anderen getrennt sein, damit er sich regulieren kann, weil das kann er keinem antun und keinem zumuten. Und ich habe das dann natürlich versucht, gerade zu rücken. Und habe auch gesagt, so, nein, also irgendwas ist da. Das stimmt was nicht so, ne? Also wir können ja mal drüber sprechen, wie wir miteinander umgehen wollen. Mir ist es wichtig, dass wir irgendwie einen guten Umgang haben. Und da sagte er, nee, du sollst mich auch nicht trösten, du sollst es auch nicht lindern. Wenn ich mich scheiße finde, dann kannst du mir auch sagen, ich bin scheiße. Und da habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Ich hab dich lieb, ich bin deine Mama. Ich werde das nicht. Ich kann so nicht mit dir umgehen. Und dann gingen die Tage ins Land und es brach seine letzte Woche an. Und diese Unruhe, die hatte ich ganz doll. Irgendwas stimmt nicht. Hier ist irgendwas, hat sich hier massiv verändert gerade. Montags habe ich mit dem Papa gesprochen, hatte ich so ein Elterngespräch mit ihm auch gesagt, irgendwas ist da komisch, bitte lass ihn die nächsten Tage nicht allein. Und da sagt er noch, ja, der ist doch jetzt alt genug und das kann der mal. Und ja, klar, aber der ist nicht gesund. Irgendwas stimmt da nicht. Und am gleichen Tag hatte ich auch noch ein Gespräch mit der Therapeutin meines Sohnes, so ein Elterngespräch. Und auch ihr hatte ich dann gesagt, ja, irgendwas ist komisch, der benimmt sich merkwürdig. Und also auch da hatte er den Eindruck hinterlassen, er hat alles im Griff, es ist alles gut. Ich war im Grunde die Einzige, der auch vorher schon so deutlich gesagt hat, Mama, wenn es mir nochmal so schlecht geht, ich bring mich um. Und das hatte er also auch mit so einer Deutlichkeit gesagt. Und das hatte er auch wiederholt, als wir mit ihm tatsächlich auch noch mal in der Tagesklinik waren. Aber auch da war es so, dass er eben den Eindruck vermittelte, er hat so eine ruhige Linie und er hat das im Griff und er weiß, wo er sich Hilfe holt. Und seine Therapeutin sagte nur zu mir, also Frau Sküber, entspannen Sie sich doch mal. Ne? Der Junge ist jetzt alt genug, Sie haben doch eine Partnerschaft, gehen Sie doch mal ins Kino, gehen Sie doch mal ins Theater. Das wird schon. Und ich dachte, nee, die verkennt das. Also ich bin da auch raus, ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, weil ich dachte, ich finde mich nicht zurecht in dieser Situation. Ja. Und offensichtlich die Menschen, die das eigentlich auch sollten und dafür verantwortlich wären, auch nicht. Und daraufhin bin ich noch zur Erziehungsberatungsstelle gegangen, wo ich mir gerne auch mal Rat hole und mich betreuen lasse und habe auch da gesagt, also irgendwie, ich glaube, mein Sohn, da muss eine Änderung in der Lebenssituation her, da stimmt was nicht. Ja, und der Berater sagte, ja, das müssen wir dann mal alle zusammen besprechen, da machen wir mal einen 14-Tagen-Termin. Also ich bin raus und ich hatte das Gefühl, es war Dienstag, ich hatte nichts erreicht und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich wirklich mal, mich zu entspannen. Und am Mittwoch hatte ich den letzten Kontakt mit meinem Sohn. Er kam zu mir und wollte in die Disco und wollte einen sogenannten Mutti-Zettel ausgefüllt haben. Also die Erlaubnis, dass jemand anders die Aufsicht übernehmen darf. Und er war vorher noch nie in der Disco. Und ich sagte sofort, oh wow, cool, aber ich muss mich jetzt erstmal sortieren. Warum unterschreibe ich den Zettel? Warum nicht dein Vater? Ja, der muss arbeiten. Ich habe vergessen, dem das zu sagen. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich hatte aber auch vom Papa nichts dazu gehört. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, du, ich würde dir das total gönnen. Ich finde es super, wenn du in die Disco willst. Ich fühle mich jetzt aber unvorbereitet. Wohin willst du denn? Ja, also außerhalb von Bremen, mit Leuten, die ich jetzt auch nicht kannte. Und wer übernimmt die Aufsicht? Ach, das gucken wir dann. Und dann habe ich gesagt, sorry, das kann ich nicht machen. Das fühlt sich nicht gut an. Ich finde einfach, das müssen wir vorher richtig besprechen und ich will wissen, dass dich jemand abholen kann, falls was ist. Ich habe selber keinen Führerschein und kein Auto zur Verfügung. Die Nummer machen wir nicht. Und er war auch an dem Tag nicht in der Schule, er hätte sein Zeugnis ja abgeholt. Und er sagte sofort, ja, verstehe ich, ich würde es meinem Kind wahrscheinlich auch nicht erlauben. Und da habe ich schon gedacht, hä, also eigentlich wäre doch jetzt Kampf angesagt. Aber nein. Und dann auf einmal sah ich, wie seine Schultern so runtersanken. Er drehte sich um, ja, dann gehe ich jetzt nach Hause. Und dann habe ich gesagt, hä, nee, bleib doch hier, du bist doch eh alleine. Komm, ne, wir kuscheln uns aufs Sofa, gucken was, essen was zusammen. Wir hatten sowieso gerade vor, mit seiner Schwester auch einfach nett zusammenzusitzen, zu essen und ein bisschen zu feiern, dass jetzt Winterferien sind. Er sagte, nö, lass mal. Und ich merkte, okay, irgendwie, es geht was in ihm vor, aber er will es nicht zeigen. Und ich kriegte aber auch nicht so richtig den Draht. Und er drehte sich um und das Letzte, was ich von ihm sah, waren diese hängenden Schultern. Und er ging. Am nächsten Tag, es wäre ein Donnerstag gewesen, oder war ein Donnerstag, wäre er zu uns gekommen eigentlich, regulär zum Abendessen und vorher noch zum Mathe lernen mit meinem Partner. Also habe ich das erstmal so stehen lassen, habe auch mit dem Vater mich noch kurz geschlossen und gesagt, Mensch, das war irgendwie merkwürdig und wieso hast du mir gar nicht erzählt? Wir haben uns doch Montag gesehen, dass der in die Disco will. Ja, das wollten wir dann nochmal anders klären und ja, Fabian war halt dann weg. Und am nächsten Tag, ein ganz normaler Arbeitstag für mich, ich hatte zu tun und hatte aber morgens gleich beim Aufstehen ein Gefühl, hier stimmt was nicht um 10. Und habe meinem Sohn eine Nachricht geschickt mit einer ganz belanglosen Sache, weil ich dachte, ich will ihn auch nicht immer emotional so ansprechen. Das ist ja auch blöd und einfach nur nach einer App gefragt. Kennst du die? Kannst du mir was dazu erzählen? Weil wir da auch immer einen guten Austausch hatten. Er hat mich da immer ganz gut beraten, wenn ich irgendwas nicht wusste. Ich blieb so am Puls der Zeit mit ihm. Ja, und ich stand auf und dieses Gefühl ließ einfach nicht nach. Er meldete sich nicht, meine Nachricht kam nicht durch. Das gab's eigentlich nicht. Die jungen Leute haben ja irgendwie ihr Handy immer parat. Und so war es auch mit ihm. Ja, dann habe ich versucht, ihn anzurufen. Kriegte ich ihn nicht, auch nicht auf Festnetz. Dann habe ich seinen Vater angerufen. Ich sag, du, ich mache mir irgendwie Sorgen. Hat der noch was gesagt? Ja, die hatten das noch geklärt, dass das irgendwie nicht in Ordnung war, dass das vorher nicht besprochen war mit dem mit der Erlaubnis und dem Zettel. Und dann hat er ihm gute Nacht gesagt und das war's. Und ich sag, ja, ich mache mir Sorgen. Ja, der schlief bestimmt. Der hat bestimmt wieder schlecht geschlafen und der pennt. Gut, ich bin dann los zur Arbeit, habe meine Sachen irgendwie gemacht. Und nachmittags hatte ich wieder das Gefühl, ich versuchte wieder ihn zu erreichen, ihn und es war nichts. Ich habe wieder den Vater angerufen, der sagte aber, ich habe heute einen langen Arbeitstag, ich habe danach auch noch eine Betriebsfeier, ich bin erst spät zu Hause. Ja, und dann ging es auf 5 zu und mein Partner schrieb mir, Mensch, der Fabian ist gar nicht gekommen. Wo ist der denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, dann fahre ich jetzt erst mein Fahrrad in die Werkstatt, dann kommt er bestimmt zum Essen. Er kam auch nicht zum Essen und mein Gefühl wurde immer stärker. Ich war aufgeregt, ich war unruhig. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Wir haben das dann erstmal so gelassen. Wir haben ganz normal Abendbrot gegessen. Ich habe meine Tochter ins Bett gebracht und so gegen 8:45 habe ich gesagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich muss den Papa nochmal anrufen. Dann sagt er, nee, ich weiß nicht, was mit dem ist. Der wird schon seine Gründe haben, dass der nicht kommt. Ne, ich bin hier auf der Feier. Ich liege da auf und dann habe ich 10 gedacht, nee, jetzt reicht's mir. Ich halte es nicht aus. Und dann habe ich den Papa also wirklich aufgefordert, geh da jetzt hin, ne? Sonst muss ich das irgendwie machen. Das geht so nicht. Und dann fuhr er, dann kriegte er auch ein komisches Gefühl. Und als er dann zu Hause ankam, hat er eben unseren Sohn in seinem Zimmer gefunden, hat nur gemerkt, die Tür ging nicht auf, hat die also aufgebrochen. Ja, und ich war die ganze Zeit in Unruhe mit einem großen, starken Herzschlag. Ich wusste irgendwie, es ist soweit. Also es war die ganze Zeit, war ich irgendwie innerlich eingestellt, dass das irgendwann passiert. Und ich glaube, ich habe es auf eine verrückte Art und Weise vorher gewusst.
Ja.
Vielleicht ist das die Verbindung,
ja,
die Eltern zu ihren Kindern haben können. Ja. Ja. Ja, und dann rief er mich eben nur an, der Vater, und sagte, ja, Bianca, es tut mir leid. Ich habe die Polizei gerufen, er ist tot. Und ja, ich habe aufgelegt und ich hatte mich auch nicht umgezogen fürs Bett oder irgendwas. Und ja, ich weiß noch, es war 22:22 Uhr. Ich habe meinen Partner angeguckt, ich habe gesagt, wir müssen irgendjemanden anrufen, ich muss da jetzt hin. Also wir haben 5 Minuten Fußweg, trennen unsere Wohnung nur und ich war froh, dass meine Tochter schlief. Und habe dann versucht, meinen besten Freund anzurufen, den ich nicht erreichte. Und dann habe ich meine beste Freundin angerufen, die nahe dran wohnte. Die kam und mein Partner sagte, lauf los und ruf eine andere Freundin an, damit du nicht diesen Weg alleine hast. Und dann habe ich also noch eine Freundin aus dem Bett geklingelt und ihr gesagt, was passiert ist. Sie hat mich quasi im Telefon auf dem Weg begleitet. Also wir wohnen in der Neustadt, durch den Neustadtspark. Und ja, und dann sah ich, als ich auf die Wohnung zukam, schon Blaulicht, Polizei, Krankenwagen. Und das kam mir ganz irreal vor. Und ich bin dann los, rein, die Treppe hoch, kam mir schon jemand entgegen. Ich glaube, dass das ein Sanitäter war. Ich kann das nicht mehr ganz genau sagen. Und er guckte mich nur groß an und ich sagte, ich bin die Mutter, ich muss ihn sehen. Und ja, okay, er hat mich hochgelassen, bin ich rein, kam in die Wohnung, sehe Polizei, sehe, wie mein Ex-Mann da sitzt und Fragen beantworten muss. Und dann steht ein junger Polizist neben der Tür zum Zimmer meines Sohnes und die Tür war zu und er hat da sozusagen Wache gehalten. Und ich habe gesagt, ich bin die Mutter, ich muss ihn sehen. Also ich konnte gar nicht mehr sagen, ich habe ihn nur geradeaus in die Augen geguckt und gesagt, ich bin die Mutter, ich muss ihn sehen. Ja, das ist ein Tatort, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, aber ich muss ihn sehen. Und ich ahnte auch irgendwie, dass er nicht sehr weit in seinem Zimmer drin ist, denn Fabian hat sich erhängt. Ich weiß jetzt, dass das heißt, den Kopf in die Schlinge legen. Also er hat sich nicht hängend erhängt, sondern er hat es so gemacht, dass er zum Sitzen kam. Und das ging eben nur an seiner Klimmzugstange in seinem Zimmer. Und die war genau neben der Tür. Also wenn man reinkam, gleich rechts. Und ich habe dann gesagt, ich kann nicht anders, ich muss. Und der junge Polizist hatte dann so Blickkontakt mit einem Älteren und der nickte nur. Und er sagte, ja, aber wenn es geht, nichts anfassen. So, dann bin ich eben rein. Die Tür wurde angelehnt. Ich saß dann in der Tür neben meinem Kind, der wie ein kleiner Junge im Schneidersitz saß. Und ja, er sah eigentlich total friedlich aus, als würde er schlafen. Und hatte einen seligen Gesichtsausdruck, trotz der Tatsache, dass natürlich das Spuren hinterlässt im Gesicht. Aber er sah nicht schlimm aus. Es war kein total gruseliger Anblick. Aber ich hatte natürlich das, ich musste ihn berühren. Mhm. Ich musste mein Kind anfassen.
Na klar.
Und ich spürte, dass er schon total kalt und steif war. Und dann war mir klar, das ist schon morgens passiert. In diesem Moment, als ich dieses Gefühl hatte. Mhm. Ja. Und dann musste ich mir das erstmal angucken. Ich habe wirklich hochgeguckt, wie ist denn das da gemacht? Und ich sah überall, wo ich hinschaute, Perfektion. Das war geplant. Das war nicht, oh, ich versuche das jetzt mal. Die Tür war abgeschlossen, er hatte Musik laufen. Er war angezogen, als ob er jetzt gleich losginge. Nur keine Schuhe mehr an, barfuß sozusagen auf Socken. Aber fertig gemacht, geduscht. Er hatte offensichtlich nichts gegessen, nichts getrunken, um möglichst sauber alles zu hinterlassen. Also er wollte keine Arbeit hinterlassen. Das war also so meisterlich geplant und ausgeführt, dass es auf jeden Fall klappt. Also diese Frage, wollte er gerettet werden, hat sich nicht gestellt. Ich musste dann das Zimmer verlassen, weil das wird wie ein Tatort behandelt. Du weißt das ja. wie das dann ist. Und ja, dann wurden noch Fragen gestellt von der Kriminalpolizei natürlich. Die Fragen, gab's Hilfe, wo war er, wo waren sie, hat er Medikamente genommen, all solche Dinge. Und in der Zeit tauchte dann zum Glück mein Partner auf. Also der wurde abgelöst von meiner Freundin, die ja sofort zur Stelle war, um mein anderes Kind zu hüten. Mhm. Die auch die Patentante von Fabian war. Die war natürlich selbst total unter Schock. Und mein Partner kam dann, und also das war für mich so die Erlösung, dass der jetzt kam und meine Hand hielt, auch wenn er selber völlig neben sich stand. Ja, und es hat alles furchtbar lange gedauert. Ich kann das aber gar nicht beziffern. Und es war aber interessant, als wir da so saßen und dann die Frage aufkam, Bestatter, und wir haben das und das Unternehmen hier beauftragt, ne, und ich hatte so gesagt, nee, Trauerraum. Und ich wusste selber nicht, woher das kam. Also ich bin auf eine gewisse Art und Weise dankbar dafür, dass das einfach da war. Also ich habe einfach auch Freundinnen, Freunde, Bekannte, die irgendwie natürlich auch Menschen schon verabschiedet haben. Und ich hatte immer gehört, Heiner Schomburg, Trauerraum, da musst du hin. Und kenne auch Menschen, die Sterbende begleiten. Und das war mir aber überhaupt nicht präsent. Das war keine Überlegung, sondern ich weiß, das hat da irgendwo in meinem Kopf umgeschwirrt. Mhm. Und von daher war das dann sozusagen schon klar. Diese eine Sache war klar, da konnte ich mich dran festhalten. Mhm. Das war auch gut, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und dann kam irgendwann Gerichtsmedizin und man kriegt dann irgendwie mit, wie das Kind obduziert wird. Man sieht es natürlich nicht. Die sind ganz gut damit umgegangen. Die Polizei geht nochmal durch. Sie haben Abschiedsnotizen gefunden. Also Brief kann man nicht sagen. Mhm. Mit so, ja, Instruktionen und Wünschen. Also er hatte wirklich aufgeschrieben, dass er eben wollte, dass alle wissen, dass er sich suizidiert hat, dass das nicht geheim gehalten wird. Er wollte, dass Dinge an seine Freunde verschenkt werden. Er wollte, dass Restliches ja verkauft wird und gerecht aufgeteilt wird zwischen den Eltern. Also er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und falls es denn ginge, hätte er gerne, dass seine Organe gespendet würden. Also ich glaube, da war dann das klare Denken natürlich nicht mehr da in dem Moment. Das ginge natürlich nicht. Und aber es passte eben auch ein Stück weit zu ihm, dass er sich auch immer Gedanken um andere machte. Ja, und dann durfte ich nochmal rein. Und mein Partner hatte das sozusagen gefragt, dürfen wir jetzt nochmal rein? Und er war schon untersucht worden. Und das heißt, die Kleidung wurde aufgeschnitten. Und dann wurde er mit der aufgeschnittenen Kleidung zugedeckt und lag dann in seinem Zimmer. Und wir sind halt dann wirklich, haben uns noch die Zeit genommen, eben reinzugehen und ja, das zu begreifen und ihn auch nochmal auszuschimpfen. Spinnst du?
Ja.
Ja, warum hast du das denn jetzt? Das kann doch nicht. Und wir wussten warum, aber ich merkte da aber schon, dass ich konnte gar nicht weinen. Also ich war so wirklich betäubt. Es war wie im Film, als wäre das nicht mir. Ich bin das nicht, der das passiert. Das ist nicht mein Sohn, der da liegt. Und trotzdem war es ganz klar.
Ja, ist so ein Selbstschutz, ne?
Ja, ich denke schon. Ich bin auch dankbar dafür.
Ja.
weil ich auch merkte, ich bin irgendwie in dem Moment auch zur Leitwölfin geworden der ganzen Situation und war diejenige, die irgendwie intuitiv diese Schritte machte und sagte, so machen wir es jetzt und so geht das jetzt. Hm. Und vielleicht, weil man als Mama auch weiß, was das Kind brauchen könnte. Hm. Ja. Ja, und so ging diese Nacht dann zu Ende. Ich bin wieder mit meinem Partner dann nach Hause gegangen und in dem Moment kam das Unternehmen, das dann den jungen Mann abholte. Und ja, das geht ja dann erstmal in die Gerichtsmedizin, glaube ich. Mhm. Ja, und ich wollte das nicht sehen, wie die meinen Sohn in so einen Sack gesteckt haben. Mhm. Und dann sind wir nach Hause gegangen und erstmal meine Freundin natürlich ein bisschen umarmt, aufgefangen und geguckt. Das kann doch nicht sein, was ist denn da passiert, so nach dem Motto. Und ja, die fuhr dann, und dann war das irgendwie auch schon 3 Uhr nachts und an Schlafen war natürlich nicht zu denken. Mhm. Und ich habe dann einfach so als letzte Tat mir die Nummer von Trauerraum notiert. Und wir sind ins Bett gegangen und haben aber natürlich nicht geschlafen. Wir haben einfach gesessen, uns gehalten und mir stand das so bevor, dass ich meiner Tochter ja am nächsten Morgen sagen müsste, dass ihr Bruder nicht mehr da ist. Und das hat mir so das Herz nochmal so rausgerissen. Also abgesehen vom eigenen Kummer und Schmerz zu wissen, ich werde jetzt, wenn meine Tochter aufsteht, ihr Leben zerstören. Ich werde ihr jetzt sagen, dass ihr Bruder tot ist. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen. Wir haben null geschlafen, wir waren total fassungslos. Und ja, sie kam dann auch relativ früh, ich glaube so um 7 schon, und kommt immer gerne nochmal zu uns ins Bett morgens und ja, lässt sich bekuscheln. Und ja, sie kam rein und hatte auch sofort gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe sie aber kurz wach werden lassen. Wir haben sie zwischen uns genommen und ihre Hand genommen. Dann habe ich gesagt, ich muss dir was sagen. Fabian lebt nicht mehr. Und dann hat es gedauert, bis diese Information überhaupt bei ihr angekommen ist. Und dann hat sie ganz laut geschrien und geweint und gesagt, was? Nein, wie? Was? Warum? Und ne, also war ganz durcheinander und ich habe ihr das dann einfach ganz klar herausgesagt. Der Fabian hat sein Leben beendet und dann habe ich gewartet, weil ich wollte sie nicht so überfordern. Ich wollte einfach gerne, dass sie die Möglichkeit hat, in ihrem Tempo sich das zu holen, was sie braucht. Und ja, dann sind wir irgendwie aufgestanden, haben irgendwie so wie ferngesteuert irgendwie uns angezogen und fertig gemacht und ja, einen Tee getrunken erstmal. Und ich hatte schon mit dem Papa vereinbart, dass er dann kommen soll, so gegen 10 oder so. Und dann kam er und wir haben uns auch hingesetzt. Wir haben auch versucht, irgendwas zu essen, aber keiner von uns hat ein bisschen runterbekommen, weil das so unglaublich war in dem Moment. Ja, und dann musste ich ja irgendwie was in die Wege leiten. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, vielleicht weißt du das viel besser als ich, ob ich an dem Freitag tatsächlich angerufen habe oder erst am Samstag. Weil man hatte uns gesagt, morgen passiert da eh nichts. Wahrscheinlich erst Montag die Freigabe. Das war dann anders. Es könnte sein, dass ich erst an dem Samstag angerufen habe.
Ja, ich glaube das auch. Samstagvormittag war das, glaube ich.
Ich hatte auch das Bedürfnis, erst mal unseren Menschen so Bescheid zu sagen.
Ja. Und ich kann mich auch noch gut an deinen Anruf erinnern.
Ja, ich weiß im Nachhinein, dass der auch so verrückt war. Also, dass ich so gesagt habe, ja, wir machen nicht viel Arbeit oder irgend so Quatsch. Ich habe hinterher gedacht, was habe ich denn da gesagt? Also, ja, aber das war so typisch, das ist eigentlich die Reaktion meines Sohnes gewesen. Also, denn der war so der Ansicht, er hat auch wirklich aufgeschrieben, verbrennt mich bitte, aber ihr braucht nichts machen, kein Grab, gar nichts, macht einfach, was am billigsten und am schnellsten geht. Also so diese Haltung hatte ich, glaube ich, in dem Moment irgendwie in mir drin übernommen, obwohl ich das Quatsch finde. Also, aber ich weiß das noch, dass ich so, ja, dachte, oh nein, jetzt muss ich andere Leute damit belästigen, total bescheuert. Also es ist gar nicht meine Art an der Stelle, aber ja, das erinnere ich noch tatsächlich. Und dann war es so irgendwie, ich wusste ja auch gar nicht, was passiert denn jetzt und wie geht das? Und ich weiß, dass wir dann uns für montags, glaube ich, verabredet hatten, dass wir die Sachen bringen, ne? Ja, die Anziehsachen, die er anziehen sollte. Und wir hatten uns halt so gemeinschaftlich entschieden, dass er einfach seine Lieblingssachen anzieht. Seine Boulderhose, sein Rick and Morty T-Shirt und seine Metallica-Pullijacke und seinen Schmuck. den er so anhatte. Und die Schwester hat noch seine Lieblingssocken ausgesucht, die total durchlöchert waren, aber die mussten es sein. Und wir haben Schuhe mitgebracht, weil wir gar nicht wussten, dass man keine Schuhe anzieht, wenn man dann gegangen ist.
Im Sarg,
genau. Das weiß ich noch, genau. Mhm. Und dann hatten wir ja schon nachmittags die Möglichkeit, Fabian aufgebahrt zu sehen hier bei Trauerraum.
Genau, er hat vormittags die Sachen vorbeigebracht, dann haben wir ihn abgeholt, wurde er freigegeben.
Ja.
Es ist ja dann immer ein Polizeifall in so einer Situation, die müssen freigegeben werden von der Staatsanwaltschaft, dann haben wir ihn abgeholt und ihn fertig gemacht und dann seid ihr nachmittags gekommen und habt ihn dann gesehen.
Ja, und diese zeitlichen Zusammenhänge, das ist wie weggepustet. Ich musste mir das auch aufschreiben.
Ja,
ne? Ja, genau. Und also ich weiß, wir sind alle zusammen hergekommen, also der Papa, die Schwester, mein Partner und ich, um die Sachen hier abzugeben, was ja überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir müssen das zusammen machen. Wir müssen irgendwie alle zusammen die Sachen aussuchen und hierher bringen. Und da gab es gar keine Option.
Ja, und ich glaube auch gucken, wo fahren wir jetzt hin und wer ist das eigentlich und so, ne? Also wo fahren wir auch nachher hin, um Fabian zu sehen und so. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt da drin, kann ich mir vorstellen.
Ja, weil wir ja so orientierungslos waren auf einmal.
Ja.
Und es war dann so schön, so ich weiß noch, diese erste Begegnung, die wir dann auch hatten. Also für mich war das so, als hättest du so deine Arme aufgemacht und hättest gesagt, ja, kommt ruhig alle her. Und es war so eine Wärme da und das war... es war so so wohltuend, also zu wissen, da ist jetzt einer, der weiß Bescheid und wir müssen gar nicht unbedingt was wissen. Und gleichzeitig darf ich das, was ich für mich ganz sicher weiß, anbringen. Und dieses Gefühl, das war gleich da.
Ach, schön.
Ja. Ich fand das, ich habe das auch später noch erst so für mich zusammengepuzzelt. Ich habe gedacht, das ist irgendwie nicht richtig, dass wir uns siezen.
Okay, das hast du damals schon gedacht.
Ja, weil das so nah war.
Okay.
Also so, das ist so eher so die, also diese große Wunde, mit der wir ab diesem Tag herumgelaufen sind, die macht einen ja auch so verletzlich und so nahbar. Und also weil das auch hier alles so einen Charakter hat wie, das ist hier das Wohnzimmer. Und so hat sich's auch angefühlt. Also es war jetzt für mich nicht das erste Mal, dass ich einen gestorbenen Menschen gesehen habe. Ich hatte vor 10 Jahren schon meinen Vater recht früh verloren. Also es ist jetzt auch in diesem Monat genau 10 Jahre her. Der ist mit 59 einfach umgefallen. Und ich hatte ihn davor Weihnachten zuletzt gesehen. Also das heißt, da lagen dann so gut 6 Wochen dazwischen. Das war für mich auch unglaublich. Aber auch da war für mich klar, ich muss meinen Vater sehen, ich muss bei dem sein, ich muss bei dem sitzen und habe das damals auch so gemacht.
Super.
Mehrere Tage
super
da zu sein, weil das so wichtig war, um es zu begreifen.
Ja.
Und seitdem habe ich eigentlich jegliche Scheu davor verloren. Also ab da war für mich klar, das gehört jetzt für immer dazu.
Schön.
Und es hat mir geholfen in dieser Situation mit meinem Sohn, auch wenn das natürlich eine ganz andere Nummer ist. Sein Kind zu verlieren. Aber diese Normalität hast du uns hier auch eröffnet. Und das ist auch tatsächlich etwas, was die Menschen, die sich getraut haben, herzukommen zur Aufbahrung, auch mitgenommen haben. Also dieser erste Moment, es war natürlich nochmal viel Herzklopfen dabei.
Hammerhart.
Sich genau wieder dem auszusetzen, dass das wirklich passiert ist.
Ja.
Und ich weiß auch, dass ich so ganz, ich bin zwar mit einem bestimmten Schritt auf den Sarg zugegangen, und aber da war auch so ein Verzagtsein, also so, oh Gott, ich will da gar nicht hin, ich will nicht, ich eigentlich will ich das nicht.
Ja, klar. Ja.
Aber du hast uns da ja so auch viel Raum aufgemacht und den auch total gut gehalten und ja, und natürlich hatte ich auch meine Augen auf meine Tochter. Oh, wie wird das jetzt für sie sein? Das ist für sie das erste Mal, dass sie einen gestorbenen Menschen sieht. Und das ist ihr Bruder. Also da war ich auch echt nochmal sauer auf Fabi. Dass er das, ihr auch antut. Ja, und dann war das aber so schön. Also es ist ja alles so hell und offen hier. Und du hattest ja schon auch den Sargdeckel vorbereitet. Da war ein Tischchen mit kleinen Holzanhängern zum Bemalen. Wir waren eingeladen, den Sargdeckel zu gestalten. Ich weiß, ich habe im ersten Moment gedacht so, oh, das kann ich jetzt nicht. Und dann hat es sich aber so ergeben. Also,
ja, es ist ja auch gut, was zu tun dann so.
Ja,
ne?
Aber das wusste ich da noch nicht.
Nee, ist ja auch klar, kannst du ja auch nicht.
Ja. Ja, aber genau, und dieses, dass das alles in einem Raum ist, dass es hell, Licht durchflutet. Fabi liegt da im Unterteil des Sarges, auf der anderen Seite des Raumes ist der Sargdeckel. Es gibt eine große Doppeltür, wo man durchgehen kann. Vorne steht die Couch, der Tisch. Man kann wie in so einem Wohnzimmer, man kann selber die Dosis entscheiden. Mhm. Will ich jetzt die ganze Zeit da sein? Mhm. Ich kann daneben sitzen, ich kann im Raum sein und den Sargdeckel gestalten. Ich kann aber auch entscheiden zu sagen, oh, ich muss jetzt mal raus.
Ja.
Und ich kann auch hier vor die Tür gehen, durchs Viertel laufen. Ich habe diese Möglichkeiten, das macht ganz viel Raum.
Schön.
Und ja, Entscheidungsfreiheit. Hm. Und das ist ja genau das, was wir als Angehörige in dem Moment gar nicht mehr erleben.
Mhm.
Also es ist, man ist mit seiner Ohnmacht so konfrontiert und steht da, sitzt da und kann nichts tun und muss einfach das Schreckliche begreifen.
Mhm.
Von annehmen will ich da noch gar nicht sprechen.
Mhm.
Und es hat so geholfen. Und zu wissen, okay, wir hatten ja erst gesagt, wir wollen Montag bis Freitag jeden Tag die Aufbahrung haben. Ich brauchte diese Gewissheit, ich kann jetzt mein Kind noch sehen.
Klar.
Und,
na klar.
Das war dann total gut zu wissen, dass das geht. Und wir haben uns das dann immer so gelegt, dass wir irgendwie in den Tag erst mal reinkommen konnten. Die wichtigen Dinge, die man dann so plötzlich zu erledigen hat, zu tun. Also ich habe auch jeden Tag mir so ein kleines Whiteboard aufgeschrieben, was steht heute an und was ist morgen, damit ich überhaupt zurechtkomme. Ja, und dann so das so zu begehen. Also und dann zu wissen, dieser ganze Nachmittag ist jetzt sozusagen dafür da, dass ich mich verabschieden kann, dass ich traurig sein kann, dass ich andere Menschen einladen kann, die da sind. Und das war für mich auch was ganz Wesentliches, dass da so eine Freiheit war, dass wir allen sagen konnten, so und ab morgen und Mittwoch habt ihr die Gelegenheit, wollt ihr kommen sozusagen. Und dann war ich erstaunt, wie viele Menschen das doch wahrgenommen haben.
Ja, am Mittwoch waren viele, auch Kumpels von ihm waren ja da.
Ja,
ne?
Genau. Also ich muss sagen, das fand ich auch total stark. Ich habe das denen gleich gesagt. Ich habe gesagt, ihr könnt kommen.
Mhm.
Wir sind da und ne, und ihr müsst nicht alleine und so. Mhm. Da guckt, ob ihr jemanden mitbringt. Dann kamen eben auch Elternteile mit, von einer sogar die Großmutter. Und ja, auch für, also ich hatte ganz viel Mitgefühl mit seinen Freunden, weil die hatten auch nicht den blassesten Schimmer. Der hat nicht gesagt, dass er sich das Leben nehmen will oder irgendwas. Die wussten wohl, dass es ihm nicht gut ging, aber weil er immer noch so zur Verfügung stand für alle, waren auch die geschockt. Und die haben einfach auch zum Teil noch nie einen gestorbenen Menschen gesehen.
Das gehört gar nicht in ihren Welt rein. Das ist überhaupt nicht normal für die. Für uns ist es ja ein Stück normaler oder sie wird normaler sozusagen. Aber in dem Alter,
null.
Da stirbst du nie.
Ja, das ist so. Ja, man ist eigentlich unsterblich mit 16.
Und die Welt steht einem offen und wer will mir was.
Ja, so ist es. Und das fand ich einfach ganz stark, dass sie sich getraut haben.
Ja.
Und teilweise habe ich eben auch gemerkt, dass mir das auch gut tut, die zu begleiten. Also es war eigentlich nochmal so ein bisschen wie so ein Geschenk, was ich quasi stellvertretend für Fabi seinen Freunden machen durfte. Und so hat sich das auch fortgesetzt eigentlich.
Ja.
Ja, und die ganze Zeit kam es mir trotzdem noch unwirklich vor, aber ich kann jetzt halt auch mit einer gewissen Dankbarkeit darauf zurückblicken, was da passiert ist. Und dass das hier ging. Also was für ein Geschenk das ist, so eine Basis zu legen. Wir haben im Grunde so viel Zeit gehabt. Wir haben uns den ganzen Monat Zeit genommen, Fabian zu verabschieden, weil wir alles in Etappen gelegt haben. Und das war wohltuend und wichtig. Das
cool.
kann ich jetzt schon sagen.
Ja, schön. In eurem Tempo.
Ja, und auch wirklich das zu begreifen. Weil wenn jemand so plötzlich geht, und das ist auch noch der eigene scheinbare Entschluss, es ist ja eigentlich auch immer die Krankheit, die dazu führt, ist es halt nicht zu begreifen. So auch wenn das schon die Zeit davor gelauert hat, weil es Thema war und weil die Möglichkeit bestand. Ich kann als Mutter nicht denken, mein Kind wird sich das Leben nehmen. Also ich glaube, hätte ich das jemals vorher wirklich gedacht, so richtig, dann wäre ich wahrscheinlich selber vor Angst durchgedreht und wäre null handlungsfähig gewesen. Ich bin schon dankbar dafür, dass man sowas nicht vordenken kann.
Das ist ja bei der Geburt genauso.
Ja.
Was man alles macht und alles vorbereitet. Und es ist trotzdem wieder völlig anders, wenn die Geburt dann ist und was da rauskommt, was für ein Menschenkind und so. Da kann man sich ja gar nicht drauf vorbereiten.
Nein, überhaupt nicht. Aber wir denken das ja in unserer modernen Welt immer,
aber
dass wir das können. Und das genau so ist es. Und so wie Fabi in die Welt gekommen ist, so ist er auch gegangen. Er hat sich schwer getan.
Mhm.
Das denke ich jetzt auch oft. Also diese Vergleiche, die haben sich total aufgedrängt und auch gezeigt.
Mhm.
Und es ist tatsächlich so, dass dieses zu wissen, und morgen kann ich nochmal hingehen, und morgen kann ich nochmal hingehen, und morgen kann ich nochmal hingehen, und übermorgen vielleicht auch noch, dass das irgendwie ganz wichtig war, um Halt zu finden in der Situation, so ein Stück selber wieder handlungskompetent zu sein und zu wissen, da gibt's jetzt was, das habe ich im Griff vielleicht.
Mhm.
Also es war total nötig, glaube ich.
Und es gibt ja auch eine gewisse Struktur.
Ja.
Einen gewissen Halt und es kam toll, schön.
Und ich habe so gestaunt über meine Tochter, der ich gar nicht zugetraut habe, dass die so kompetent ist.
Mhm.
Also in so einer Situation, die hat so einen natürlichen Umgang gehabt mit ihrem Bruder. Die ist hingegangen, sie hat ihn angefasst. Das war für sie das Selbstverständlichste von der Welt. Sie hat Fragen gestellt. Sie ist ja auch mal zu dir gekommen und hat gefragt, kann ich bitte Fingerabdrücke machen?
Mhm.
Und hat das dann eben auch machen dürfen unter deiner Regie. Und das ist ein totaler Schatz, dass sie das jetzt hat.
Schön.
Das ist ihr ganz wichtig.
Ja, toll.
Man hat sich da auch ausgedrückt. Sie konnte malen, sie konnte schreiben. Wir haben dann irgendwann auch angefangen, alle den Sargdeckel zu bemalen, zu beschriften. Ich bin eher jemand, der mit Wort was anfangen kann und habe Dinge geschrieben, die mir so kamen oder die ich auch aus Filmen gut fand oder so, wo ich immer dachte, oh ja, das ist es jetzt, das fühle ich jetzt, das kriegt da jetzt Ausdruck.
Mhm.
Und so haben das auch seine Freunde gehandhabt und alle Besucher. Also ganz schön.
Schön.
Ja. Ja, und dann war irgendwie ja für mich eigentlich Mittwochabend schon klar, Donnerstag wird der letzte Tag sein.
Also der vierte Tag danach.
Ja. Weil ich einfach gespürt habe, er verändert sich jetzt schon stark. Und ich bin schon mit diesem typisch süßlichen Geruch in der Nase nach Hause gegangen. Wie das so ist, wenn der Körper eben, der ja nun mal vergänglich ist,
sich
geht.
Verändert.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, das geht nicht. Ich möchte nicht dieses als letzte Erinnerung in mir haben. Und ich bin einfach auch so ein Mensch, der ja sehr sensibel ist für Gerüche und überhaupt Sinnliches. Und ich habe gedacht, oh nee, das ist jetzt nicht mehr richtig. Morgen ist die Verabschiedung. So bin ich eigentlich nach Hause gegangen.
Und jetzt ist auch gut so.
Ja.
Ja.
Jetzt
schön.
Ist es rund.
Das ist gut.
Und so war es auch.
Ja.
Also wir haben ja uns am letzten Tag wirklich nochmal Zeit genommen. Zwei Menschen sind noch gekommen, um auch nochmal sich zu verabschieden. Und dann haben wir alle unsere Zeit genommen. Die Schwester, die auch alleine eine Weile bei ihrem Bruder saß, die gesagt hat, ich mache die Tür zu, ich will mit ihm alleine sein.
Sehr gut.
Also da habe ich echt Respekt gehabt.
Ganz toll.
Ja.
Ja.
Hat sie gut gemacht.
Ja.
Und auch ich selbst. Und ich hatte halt einfach auch das Bedürfnis, mich wirklich von dem physischen Körper meines Kindes zu verabschieden. Ich hatte immer eine besondere Beziehung zu seinen Füßen, weil er ja die letzten Schwangerschaftswochen auch tüchtig getreten hat und die Hacken immer durch die Bauchdecke gebohrt hat. Und es war tatsächlich so, dass ich diese Füße immer schon viel angefasst habe. Und als er geboren war, lag er ganz schlapp auf meinem Bauch und ich konnte die Augen auch gar nicht aufmachen, weil ich auch so fertig war. Und ich weiß, ich habe einfach an die Seiten gegriffen, an die Füßchen und habe gesagt, yo, das ist mein Kind, das sind seine Hacken. Das ist so.
Toll.
Und er hat immer seine Füße auch auf meinen Schoß gelegt, total gerne, wenn wir auf dem Sofa gesessen haben oder so. Und ja, das war irgendwie immer noch, obwohl er schon so groß war. Und darum hatte ich auch so das Bedürfnis, mich von diesem ganzen Körper zu verabschieden und einfach auch nochmal die Füße festzuhalten.
Schön.
Und das war gut.
Ja, schön.
Das Erste, was ich begrüßt habe und das Letzte, was ich verabschiedet habe. Und dann war das okay. Dann konnte ich gut gehen.
Schön.
Ja. Jeder hatte so seine eigene Art und Weise eben.
Genau.
Von uns damit umzugehen und sich so zu verabschieden.
Ja.
Und was ich auch immer schön fand, war, dass wir abends immer zusammen den Sargdeckel zugemacht haben. Das war irgendwie auch was Gutes, so zu wissen, er ist jetzt so beschützt, da, das ist jetzt erstmal sein Ort. Das war gut. Mhm. Ja, und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit dazwischen. Am 14. Februar sind wir dann zusammen nach Verden gefahren, ins Krematorium, mhm, und haben ihn dann ja da einäschern dürfen. Ich hatte natürlich überhaupt nicht den Kopf, mich vorzubereiten oder zu verstehen, was passiert da, wie, was. Es war auch gut so. Ich glaube, das einfach so zu machen. Und du hast uns da ja auch viel Sicherheit gegeben, dass du gesagt hast, ja, da, mit denen arbeiten wir zusammen, so machen wir das. Das ist nett da und so. Und dann so von dir da begrüßt zu werden, das ist ein schöner Ort, ein tolles Haus, das so, so holzverkleidet ja auch, mhm, ist und am Wald, im Wald gelegen, mit einem schönen Garten dran und so einer Möglichkeit auch so eine Trauerfeier dort auszurichten. Das muss ich sagen, hat mir gut getan. Mhm. Wir kamen mit der Patentante meiner Tochter und die hat uns gefahren auch und die hat Spiele mitgebracht für meine Tochter und wir haben das im engsten Kreis eben gemacht. Hatten die Möglichkeit, uns da ja auch nochmal zu verabschieden, zu gedenken, Musik zu spielen, bis dann die Einäscherung eben losging. Und was ich eben gut fand, dass du gleich gesagt hast, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr den Sarg auch bis zur Rampe fahren und das zu machen. Und auch da hatte ich wieder diese Assoziation, das weiß ich, habe es glaube ich auch laut gesagt, weil ich oft so dazu neige, meine Gedanken laut auszusprechen. Wirklich zu sagen, oh ja, Wahnsinn, so war das auch im Krankenhaus. Da habe ich ihn auch in diesem Krankenhausbettchen durch die Gegend gefahren und jetzt kann ich ihn so selber auch sozusagen dem Feuer übergeben. So, das, also ich glaube, wenn man damit nichts zu tun hat, dann denkt man jetzt, oh, wie gruselig, was sagt die Frau da? Aber das wird zur Normalität, wenn die Situation da ist.
Ja.
Und das ist auch gut so ein Stück weit.
Und es ist hammerhart, das zu sehen.
Ja.
Aber es tut gut, bis zum letzten Moment den Körper begleitet zu haben.
Absolut. Du hättest ja auch nochmal die Möglichkeit eröffnet, dass wir auch nochmal reingucken können. Aber das war für mich so klar, dass, den Step hatte ich schon, das wäre zurück gewesen.
Ist auch okay.
Ja. Ja. Also ich glaube auch, das ist für jeden anders.
Ja, ist es auch.
Das kann man nur in der Sekunde entscheiden.
Genau.
Und es war dann auch gut zu sehen, dass er in dieses Feuer geht, in dieses Licht, in diese Wärme, auch wenn das gleichzeitig grausam ist, weil es eben dieser Abschied für immer aus zumindest der physischen Existenz ist.
Genau, es ist endgültig jetzt.
Ja.
Ja. Und das sieht man mit eigenen Augen.
Ja, das ist so.
Ja.
Ja. Und es war auch gut.
Mhm.
Ja. Danach sind wir deinem Tipp gefolgt, noch ein bisschen im Wald spazieren zu gehen. Meine Tochter hat auch noch was mitgenommen aus diesem Wald. Also die hat Naturmaterialien gesammelt und ihre Patentante hat ihr das abgenommen und hat ihr das später in ein Glas gefüllt und hat dieses Glas noch geschmückt.
Ach, also schön.
Das war auch total schön. Das steht auch bei ihr in Ehren gehalten.
Mhm.
Ja, und einfach dann diese Schritte zu gehen, die frische Luft zu spüren. Das war super wichtig. Und wir haben auch überlegt, ob wir vielleicht am 14. Februar dieses Jahr auch wieder dahin fahren und einfach nur eine Runde durch den Wald gehen. Einfach, um nochmal das Ganze so ein bisschen durchlaufen zu lassen und einfach nochmal das so nachzuerleben. Mhm. Wie war das eigentlich?
Und sich ein bisschen mit ihm zu verbinden oder ihm nah zu sein. So, ne?
Ja, und das auch nochmal, vielleicht etwas bewusster zu erleben als in diesem Schockmoment. Ja, genau. Und dann hatten wir ja noch ein bisschen Zeit, zum Glück, die Trauerfeier zu organisieren, denn mir war klar, das muss was Großes werden.
Und das war es ja auch.
Und das war es auch. Und das war auch besonders. Und ich glaube, auch noch nie da gewesen.
Ja.
Und da bin ich auch froh, dass wir es so gemacht haben. Aber mir war klar, mein Sohn war so großartig. Die Freunde, die brauchen auch diesen Raum, um das zu verstehen. Und das können wir nicht einfach leise, still und heimlich machen.
Ja. Ja.
Weil Fabi einfach Fabi war und wichtig war. Und ich habe gedacht, das ist das, was ich als Mama jetzt noch für ihn tun kann. Und ich weiß, er hätte das anders gewollt, aber da konnte er jetzt leider nicht mehr mitreden. Das ist die Konsequenz daraus.
Ja. Weil er kein Aufhebens haben wollte, ne?
Ja.
Genau, aber ihr habt das ja für euch auch gemacht. Das war ja für euch ganz wichtig.
Ja, zu spüren, dass dieses Kind wirklich gelebt hat, dass der glücklich war, dass der auch ein Leben hatte, dass es Menschen gab, denen er wichtig war und die ihn vermissen werden.
Ja.
Das war wirklich für mich ganz klar da. Und da war mir klar, das muss sein Lieblingsplatz sein und das muss die Boulderhalle sein.
Ja.
Und dann waren wir in Woltmershausen im Tabakquartier, in der Boulderhalle. Und da bin ich bis heute auch dankbar. Die haben nämlich sofort gesagt, ja, wir machen das. Hm. Und das ist auch nicht selbstverständlich.
Das stimmt.
Dass man das an so einem Ort haben möchte.
Ja.
Ja. Und die haben uns wunderbar unterstützt. Ein ganz tolles Team, zwei ganz tolle Chefs, die das mit uns und für uns gestaltet haben. Und ja, also es ist einfach, es war sein Lieblingsort. Er hatte da auch eine Gemeinschaft, eine ganz tolle Boulder-Gemeinschaft. Ich bin bis heute noch nicht wieder da gewesen. Ich hatte eigentlich auch so den Wunsch, mich nochmal ganz zu bedanken und da was vorbeizubringen, aber ich habe das noch nicht geschafft. Es ist gerade noch zu viel, aber ich glaube, das kommt demnächst. Mhm. So langsam ja, kriege ich da mehr Sicherheit, so das zu tun zu können. Und ja, wir sind dann wirklich, wir haben dann dank total toller Leute, wir haben ja auch eine super Trauerrednerin gehabt,
ja.
Die Heike, die auch ja hier gerne mal mit euch zusammenarbeitet.
Mhm.
Und die ich auch zufälligerweise eben von früher kenne, die Fabi auch von früher kennt, weil unsere Söhne zusammengespielt haben. Die macht das aber also unheimlich toll und einfühlsam und die hat das dann mit uns gestaltet.
Schön.
Wir haben auch viel selber gestaltet. Wir sind ja auch nochmal hier gewesen, also meine Tochter und ich. Wir sind die Deko-Queens bei uns zu Hause. Und wir mussten natürlich das auch irgendwie schön gestalten und durften da ja auch in euren Fundus schauen. Und du hast uns auch nochmal beraten, wie man das machen kann und so weiter. Und wir haben das dann eben geschafft, obwohl diese große Boulderhalle wirklich wahnsinnig riesig ist, aber eben auch viele Leute aufnehmen kann, das irgendwie heimelig nett zu gestalten. Und dankenswerterweise hat auch noch ein Freund von mir fotografiert und alles festgehalten. Wir hatten dann noch einen netten Tontechniker über Kontakte bekommen, der uns die Musik eingespielt hat. Und dadurch war das so schön. Und wir haben das Ganze so ja workshopartig gestaltet. Also es gab ganz normale Trauerreden. Da hat auch seine beste Freundin gesprochen. Meine Tochter hat was gesagt. Ich habe selbst Worte nochmal an die Jugendlichen vor allem auch richten wollen, weil mir das so wichtig war zu sagen, was ist denn eigentlich dieses Warum, das ja nur zum Teil beantwortet werden kann. Denn das richtige Warum nimmt er mit. Wir wissen es nicht. Er hat uns da ausgeschlossen. Er hat uns das nicht gesagt. Und auch wenn man erahnen kann, dass natürlich die Depression da einen ganz großen Anteil gespielt hat, es bleibt das trotzdem ein Stück weit unbeantwortet. Mhm. Damit gilt es, Leben zu lernen.
Ja.
Und mir war das aber wichtig, das nochmal zu erklären und zu sagen, es gibt Erkrankungen und ich weiß, ADHS ist ein großes Thema in den sozialen Medien und es ist auch sicherlich nicht immer so dargestellt oder aufgenommen, wie es gehört, aber es ist in unserem Fall einfach total klar gewesen, dass daraus eine Depression entstehen kann. Und die eigene persönliche Geschichte immer eine Rolle spielt, natürlich. Ja. Das war mir wichtig zu sagen und auch, dass die Jugendlichen sich Hilfe holen, wenn sie ähnliche Empfindungen haben.
Toll. Also ganz offen mit umgehen, thematisieren.
Ja.
Toll.
Das war mir wichtig. Wir sind auch alle in normaler Kleidung gekommen.
Super.
Ich hatte das auch in die Einladung geschrieben. Ich fand das ganz wichtig, dass es ist ja eben aus der Normalität heraus passiert und das war mir so wichtig, dass es einfach so ist, dass jeder da ist, wie er sich wohlfühlt. Und damit habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Und ich hatte zum Glück gute Begleitung, tolles Netzwerk, alle Freunde haben geholfen. Also wir haben das alles so schnell auf die Beine stellen können, obwohl das so eine Größenordnung war.
Und ihr habt das alles selber gemacht, selber organisiert. Echt, Hut ab, Wahnsinn.
Ja, ich weiß auch im Nachhinein nicht, wie wir das gemacht haben, ehrlich gesagt.
Das glaube ich.
Aber wir hatten ja gute Unterstützung natürlich auf dieser Seite und auch wirklich das Netzwerk und die Freunde und alle wollten beitragen, helfen, unterstützen. Es waren überhaupt die ganze Zeit Menschen bei uns. Also wir hatten auch immer in den Tagen dazwischen Besuch. Es waren immer Leute da, haben Essen mitgebracht, eingekauft, alles, was nötig war.
Ja, schön.
Ja, und das war auch wichtig. Also ich habe gedacht, früher war das ja wahrscheinlich auch so, dass wenn dann jemand zu Hause gestorben war.
Ja, das war früher viel normaler, dass die Nachbarn sich geholfen haben und so, dass Menschen da waren.
Ja, und ich fand es gut, dass ich es auch erleben durfte. War auch ein Spiegel, glaube ich, unseres sonstigen Lebens. Also einfach zu sehen, wenn man selbst auch gibt und da ist, dass man dann auch zurückgeschenkt bekommt.
Ja, das stimmt, ja. Schön.
Ja, und diese Feier war eben sehr besonders, weil wirklich Reden gehalten wurden. Es wurde natürlich über Fabian gesprochen, aber es wurde eben auch ganz klar Raum gegeben. Wir hatten Stellwände, man konnte Fotos mitbringen, die aufhängen. Man konnte noch letzte Worte an Fabian richten. Und ich habe erst hinterher gespürt, was das eigentlich auch für ein Geschenk für uns ist. Hm. Weil ich kann das jetzt immer angucken. Ich kann sehen, was da gesagt, geschrieben wurde, was noch mitgeteilt wurde. Ich sehe Bilder, die ich vorher gar nicht kannte, weil eben auch aus dem Freundeskreis diese Bilder kommen. Wir haben tolle persönliche Briefe bekommen, also wo auch eine Freundin hat einen wunderschönen festgehalten, was sie mit Fabian erlebt hat. Und da stand so als Abschlusssatz und man hat Glück im Leben, wenn man sowas Wahres, Schönes, Echtes und Tiefes erlebt. Und das von einem 16-jährigen Mädchen.
Wow.
Das hat mich sehr berührt. Und ja, auch zu spüren, wie er eigentlich auch geschätzt und geliebt war in seinem Freundeskreis und den Anteil, den man normalerweise als Eltern nicht zu sehen bekommt, zu sehen, zu spüren, das ist was ganz Schönes. Ja, und auch so, dass es ihm nochmal so gerecht geworden ist, hier, das war dein Zuhause und ne, hier darfst du verabschiedet werden. Und es kamen natürlich viele Eltern, Lehrer, SchulleiterInnen, Freunde aus der Boulder Base und die Angestellten, die Trainer, die ihn auch kannten. Es waren Verwandte aus nah und fern da, es waren Freunde da, die auch teilweise gekommen sind, um uns zu halten. Auch wenn die meinen Sohn gar nicht kannten, sind die dann halt für mich gekommen. Und das war ganz schön.
Schön.
Und ja, einfach auch so dieses es selbst zu gestalten, das war im Nachhinein, glaube ich, sehr gut.
Ja.
Und ja, und dann zu wissen, und am nächsten Tag ist die Beisetzung. Ja. Und das war dann der letzte Tag des Monats Februar, glaube ich, nämlich der 27.2. Und wir hatten diesen ganzen Monat Zeit. Und da hast du uns dann ja auch begleitet.
Mhm. In Hockelrieder.
In Hockelrieder auf dem Friedhof, genau. Und ja, so, dass wir da nochmal die Zeit hatten, einen Moment andächtig zu sein in dieser kleinen, ich weiß nicht, nennt man das Feierhalle oder?
Das ist ein Urnenraum.
Ja, ein Urnenraum. Okay, gut. und einfach da nochmal zu sein, sich da zu sammeln und dann miteinander in Richtung Urnengrab zu gehen. Der Vater hat die Urne dann zum Grab getragen. Wir durften es da dann einlassen und ja, du hast noch ein paar Worte gesagt. Ich hatte noch das Bedürfnis, was zu sagen und das ist interessant, weil mich das, was ich mir da an Text überlegt hatte, ganz viel begleitet, auch die ganze Zeit. Weil es im Grunde darum geht zu sagen, wir sind zwar getrennt hier im Weltlichen, aber du bist auf deiner Seite und ich bin auf meiner Seite und wir müssen selbst aufeinander aufpassen. Mhm. Und das ist was, was ich für mich irgendwie, was mich auch trägt durch diesen Trauerprozess.
Schön.
Und ich weiß genau, wir haben das dann, ich habe sozusagen dann die Zeremonie ein bisschen übersprungen, weil ich, nachdem ich meinen Text gesagt habe, einfach schon mich verabschiedet habe, obwohl du noch was gesagt hast. Und ich hatte aber das Bedürfnis, irgendwie so ein bisschen Erde in das Urngrab zu legen und da die Rosenblätter reinzulegen. Und dann bin ich so aufgestanden und eigentlich ging es dann erst richtig los. Aber ich war so bei mir, habe ich auch im Nachgang nochmal gemerkt. Es war dann gar nicht schlimm, es hat sich irgendwie gefunden.
So ist es halt.
Ja, genau. Ja, und dann haben sich eben alle auch nacheinander verabschiedet und eben auch die Freunde, die besten Freunde, die auch gekommen sind, die sich dem nochmal gestellt haben. Also das fand ich so mutig und so toll zu sehen. Ja, und es war dann einfach gut so, dass wir alle da miteinander standen. Es war natürlich auch eine relativ große Runde und am Ende haben wir uns alle nochmal im Kreis an den Händen gehalten. Und mir war dann so spontan dieses eingefallen. Mensch, wenn ich mit Fabian früher beim Kindertouren war, da gab es immer diesen Abschlusskreis, wo man noch was gesungen hat. Mhm. Und am Ende haben alle die Hände hochgenommen und Tschüss gerufen. Mhm. Das war irgendwie,
das war
für
super.
Mich so stimmig.
Ja, das war super.
Ja. Und auch zu spüren, dass man eigentlich nicht bereit ist, Tschüss zu sagen, weil das überhaupt nicht richtig war. Gar nicht. In gar keiner Hinsicht. Und gleichzeitig.
Aber so war es jetzt.
Ja.
So ist es.
Und
das ist Realität.
Diese powervolle Geste macht auch was, die berührt und die hilft auch.
Ja, und man kann auch ein Stück so seine Gefühle ausdrücken dann, ne? So.
Ja.
Was machen, ist ja wichtig.
Oh. Ja, und dieses und was machen. Und da ist es wieder, das hat eigentlich uns den ganzen Monat begleitet.
Genau, das ist so wichtig, was zu tun.
Absolut, ja.
Ja, und für ihn und für euch selber was zu tun, das ist so wichtig.
Ja.
Weil bei vielen ist es ja so, ja, die machen das schon und die Bestatter machen das und die Redner und der Friedhof macht das alles und so.
Ja.
Und ihr habt vieles selber in die Hand genommen und das ist schon echt toll, tolle Trauerarbeit.
Ja, danke.
Ja, und echt.
Ich merke den Gewinn jetzt. Ja. Also ich, das war die Basis, um irgendwie zu gehen.
Ja, ja.
Und ich habe jetzt einfach auch natürlich im Laufe des Jahres ganz viele Phasen durchlebt, ne, von tiefster Verzweiflung, Trauer, dem Wunsch selber nachzusterben, wo ich dabei wusste, okay, das ist jetzt das Gefühl, das ist nicht das, was ich wirklich will. Mhm. Ich will am Leben sein. Mhm. Und es wird für immer tragisch sein, dass ich mein Kind verloren habe, auch noch auf diese Art und Weise, wo man ja eigentlich nichts anderes möchte, als sein Kind zu beschützen.
Vorher zu sterben.
Und vorher zu sterben, die Reihenfolge einzuhalten.
Ja.
Genau so. Und doch sind so auf dem Weg immer so tolle Sachen passiert und ich hatte so gute Menschen bis hierhin, dass ich irgendwie weitermachen konnte und auch die Kraft hatte, meine Tochter zu begleiten. Und ein Teil der Kraft kommt natürlich auch aus meiner Partnerschaft, weil ich einen unheimlich einfühlsamen, liebevollen Partner habe inzwischen und der einfach sehr stark für mich da ist und hätte ja auch sein können, dass die Partnerschaft darunter so stark leidet, dass die das nicht hält.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir sind zusammengewachsen.
Schön.
Ja, das ist ein Geschenk.
Ja, das ist auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und irgendwie, ich bin natürlich längst nicht am Ende meines Weges, also das wird noch dauern. Aber ich habe zumindest jeden Tag jetzt ein bisschen mehr Kraft gewonnen, um die Trauer ein Stück weit zu halten und mit der zu gehen. Und ich glaube, ich akzeptiere, dass die für immer Teil meines Lebens sein wird. Aber dass es gleichzeitig eben auch noch das Leben gibt. Dass das da ist.
Dass beides da sein darf.
Ja,
ne?
So ist es.
Ja.
Und was hilft, sind die verwaisten Eltern. Ich bin in einer Gruppe für verwaiste Eltern, speziell für Eltern, die Überlebende von Suizid sind.
Super.
Gibt es leider im Moment nicht in Bremen, aber Hamburg ist gut erreichbar. Da kann man das machen. Und ich merke eben auch, dass diese Suizidtrauer, das ist eine ganz spezielle Trauer, wo auch viel Altes hochkommt, gerade weil man nicht verhindern kann, dass man auch eben immer wieder in so Schuldgedanken kommt. Das gehört vielleicht für Eltern auch generell dazu, dass sie sich auch viel die Verantwortung geben für das, was passiert.
Ja.
Dass man aber lernen kann, damit zu leben und dass das auch wohltuend ist, das mit anderen zu tun. Und ich sehe eben, dass es je nach Form des Suizids auch nicht immer die Möglichkeit zum Abschied gibt. Oder manchmal auch, das kennst du ja vielleicht auch von KollegInnen, dass da Bestatter, Bestatterinnen dabei sind, die vielleicht auch das gar nicht ermöglichen können.
Ja.
So sage ich das mal.
Ja.
Und dass das einen Unterschied macht.
Total.
Also von daher bin ich super dankbar, dass uns das gegeben war in unserem Tempo. Und du da ja auch sehr entspannt bist, so von deiner Grundhaltung. Ja, und ja auch sagst, ja klar, wir müssen mal gucken, was wir hier, irgendwas wird schon gehen irgendwie. Und das,
wie kriegen wir das hin?
Ja, dass vieles möglich ist.
Ja.
So, ne? Und dass du vieles möglich machst. Und das ist schon was auch ganz Besonderes.
Toll.
Dass das geht. Und ich kann einfach nur betonen, wie wichtig das ist, dass wir wieder lernen zu sprechen über diese Dinge oder unsere Sprache finden. Und ich glaube, was mein Prozessweg auch angeht, kann ich sagen, so eine gewisse Form von Selbstbewusstsein für diesen Prozess zu bekommen. Also auch wenn ich nicht immer weiß, wohin, dass ich aber weiß, ich muss mich nicht vor irgendjemandem rechtfertigen.
Ja.
Ich kann es so machen, wie es für mich gut ist. Und vor allem auch über Suizid zu sprechen.
Ja, super.
Niemand möchte darüber sprechen.
Ja.
Und ich merke auch, wie sich Beziehungen dadurch verändern.
Ja, natürlich.
Also weil auch Freunde einfach wegfallen, weil die das nicht aushalten.
Die halten das nicht aus, genau.
Ja. Das ist so. Und dann ist es eben umso wichtiger zu merken, es sind aber Menschen da, die halten das aus.
Und es kommen auch Menschen, wo man nicht mit rechnet.
Ja, absolut. Ja.
Ja.
Ja. Das ist so. Oder kommen auch Menschen wieder.
Ja.
Plötzlich zu genau diesem Zeitpunkt.
Mhm.
Und die davon gar nichts wissen.
Mhm.
Und dann bleiben.
Ja.
Ja. Das ist wirklich schön und ermutigend. Und
ja,
es zeigt auch, wie wichtig eure Arbeit ist, die ihr hier macht.
Danke.
Ja.
Okay. Ich habe noch zwei, drei Fragen, aber eigentlich hast du so viel schön und so viel erzählt. Also eine Frage wäre jetzt noch, hat dich was überrascht in diesem Prozess, in dieser Abschiednahme von Fabian?
Mich hat überrascht, wie stark eigentlich diese Urbindung sein kann, die man zu seinem eigenen Kind erlebt. Also einerseits habe ich immer gedacht, ich weiß das, aber ich habe es so stark gefühlt jetzt. Und dass manche Dinge ganz natürlich sind und vielleicht gar nicht so abhängen davon, ob jemand wirklich da ist. Also dass da was in uns lebt vielleicht. Was wir gar nicht begreifen können, wo wir gar nicht so kognitiven Einfluss drauf haben oder dass einem das auch ganz viel geben kann. Also mich hat das überrascht und wie schnell so ein großes Unglück Normalität werden kann im eigenen Leben. Also dass es einen natürlichen Umgang damit geben kann, dass es die Möglichkeit gibt, es annehmen zu lernen, dass wir alle sterblich sind. Ich glaube das schon. Und so ganz konkret und praktisch hat mich überrascht, wie offen man mit dem Sterben umgehen kann. Das hatte ich nämlich vorher nicht erlebt.
Ja, das kann man, das stimmt. Ja, schön.
Ja. Ja, ich glaube, so würde ich das sagen.
Okay. Alles gesagt erstmal?
Ich glaube schon.
Ja. Ach, du hast so schön erzählt. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich das hier durfte.
Ja. Dankeschön.
Ja.
Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de.